Politik. Hoffen auf Trudeau. Während die USA ein Einreiseverbot verhängen, zeigt sich Kanada offen für Flüchtlinge. Der Senegalese Mbaye Sow hat die wilde Grenze nach Norden überquert und träumt von einer sicheren Zukunft. Doch so einfach ist es nicht. Von Jochen Bittner. Die Zeitausgabe 31 vom 27. Juli 2017. Die letzten Meter seiner fast zweijährigen Reise erschienen Mbaye Sow wie ein Kinderspiel, erinnert er sich. Er solle auf die roten Lichter der Windräder zugehen, habe der Amerikaner ihm zum Abschied gesagt. Dort, wo der Senegalese die Grenze überqueren will, erstreckt sich eine scheinbar endlose flache Prärie und im Norden blitzen die Windradlichter wie Leuchtfeuer in der Nacht. Nach einer Wanderung durch den halben amerikanischen Kontinent ist Sow endlich da, wo er hin wollte. Jeder weiß doch, dass Kanada das beste Land der Welt für Flüchtlinge ist, sagt der 29-Jährige. Sichtlich froh sitzt Sow, ein offener, athletischer Typ, einige Tage später im Konferenzraum des Immigrationszentrums Welcome Place in Winnipeg. Er ist einer der wenigen Asylbewerber in diesem Aufnahmezentrum, die ihre Geschichte erzählen wollen. Schließlich möchte keiner der Ankömmlinge sein Verfahren gefährden. Sein Heimatland Senegal habe er, so Sow, wegen allgegenwärtiger Gewalt und Perspektivlosigkeit verlassen. Aber in den Vereinigten Staaten habe er auch nicht bleiben wollen. Ich habe Angst vor Donald Trump, sagt er. Damit ist Sow nicht allein. Viele Migranten, die in Amerika Asyl beantragt haben oder deren Status unsicher ist, machen sich auf den Weg nach Kanada. Weil der US-Präsident eine harte Abschiebepolitik angekündigt hat und Muslime als Bedrohung betrachtet, glauben sie nicht daran, in den USA noch eine Zukunft zu haben. Als Trump ein Einreiseverbot für Muslime ankündigte, postete Kanadas Premierminister Justin Trudeau zudem ein demonstratives Hashtag Welcome to Canada auf Twitter. Die konservative Opposition warf dem Premier daraufhin Leichtsinn vor. Was er twittere, stehe nicht im Einwanderungsgesetz und er lade mit solchen Botschaften illegale Einwanderer förmlich ein. Bis Ende Juni überquerten laut Zahlen der kanadischen Regierung über 4.300 Migranten irgendwo auf Äckern oder in Wäldern die Grenze. Vor allem Afrikaner, die meisten von ihnen Somalier. Nicht nur im dörflichen Grenzland, auch am Regierungssitz in Ottawa reichen schon diese paar tausend irregulären Migranten, um das Selbstbild von Kanada als liberales und weltoffenes Land auf die Probe zu stellen. Die Border Jumpers haben einen Streit darüber ausgelöst, ob und wie Kanada seine traditionelle Balance halten kann zwischen Großzügigkeit gegenüber Verfolgten und äußerster Strenge gegenüber jenen, die diese Großzügigkeit zu missbrauchen versuchen. Warum könne Deutschland nicht das, was Kanada könne, wird in der Debatte über Flüchtlinge und Migranten immer wieder gefragt. Weil, lautet dann die Antwort, Kanada sich eben in einer bequemeren geografischen Lage befinde. Im Osten, Westen und Norden umspült von Weltmeeren. Im Süden an ein sicheres Drittland grenzend, mit dem es ein Rückführungsabkommen hat. Zwei dieser Faktoren ändern sich nun gerade. Trump-Amerika gilt vielen Migranten eben nicht mehr als sicher. Und das Rückführungsabkommen, das die Vereinigten Staaten mit Kanada geschlossen haben, ist mittlerweile ebenso wertlos wie das Dublin-Abkommen innerhalb der EU. Denn unter den Migranten hat sich herumgesprochen, dass man in Kanada zwar abgewiesen wird, wenn man versucht, über offizielle Grenzstellen einzureisen, überquert man die Grenze hingegen illegal, irgendwo entlang ihres fast 9000 Kilometer weiten Verlaufs, hat man das Recht auf ein Asylverfahren. So will es die UN-Flüchtlingskonvention. Mbaye Sow weiß, er muss im ersten kanadischen Örtchen, in das er den Fuß setzt, nur die Polizei anrufen, dann wird man sich um ihn kümmern. Der letzte Reiseabschnitt sei etwas teuer gewesen, berichtet er, aber mangels Bus- oder Bahnverbindungen eben nicht anders zu bewältigen. Für $700 habe ihn ein Amerikaner die etwa 150 Kilometer von der Stadt Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota bis hinauf an die Grenze gefahren. Gegen 4 Uhr nachts, erinnert sich der Senegalese, erreicht er Emerson, ein 500-Einwohner-Dorf direkt hinter der Grenze. Wer dort die Notrufnummer 911 wählt, landet bei der Royal Canadian Mounted Police. Paul Menegre hat als Mountie ein Jahr lang in Emerson gedient und während dieser Zeit viele Leute wie Mbaye Sow in Empfang genommen. In dem Moment, sagt Menegre, in dem die Migranten merkten, dass sie vor kanadischen Beamten stünden und nicht vor einer US-Patrouille, könne man an ihrer Körpersprache sehen, wie sie sich entspannten. Trump hat Angst gesät, bilanziert der Sergeant. Jetzt erreicht er, was er wollte. Mbaye Sow strahlt noch immer vor Dankbarkeit, wenn er über seine ersten Erlebnisse in Kanada berichtet. In Amerika wirst du behandelt wie ein Sklave, hier wie ein Mensch. Doch diese Freundlichkeit lässt nicht die andere, die harte Seite der kanadischen Einwanderungspolitik erahnen. Wessen Verhalten den Verdacht erweckt, er wolle Gesetze umgehen, gegenüber dem kann die Behandlung schnell umschlagen. Sie kommen immer nur im Dunkeln. Warum eigentlich? Greg Jensen stoppt seinen Pickup an einem Wäldchen neben einem alten, aufgegebenen Grenzposten. Jensen ist der Bürgermeister von Emerson und traut den Statistiken über die Borderjumpers nicht, die die Regierung in Ottawa herausgibt. Deswegen hat er ein paar Wildkameras mit Infrarotoptik in die Bäume gehängt. Trump hat gesagt, er wolle 12 Millionen Illegale loswerden. Kommen die jetzt vielleicht alle nach Kanada? Jensen klickt sich durch die Aufnahmen der letzten Tage. Nichts, wundert er sich, nur ein paar Spaziergänger. Er habe schon Wochenenden erlebt, an denen 50 Leute auf einmal gekommen seien, versichert er. Das seien keine Flüchtlinge, viele von ihnen haben eine kriminelle Vergangenheit, deshalb kommen sie. Und wegen des kostenlosen Gesundheitssystems. Im Emerson Inn hält der Barkeeper am nächsten Morgen zur Begrüßung 3 Finger in die Höhe. Heute Nacht 3, die Polizei hat sie schon weggebracht. Gerüchte schwirren über die Tische. Ein Farmer sagt, er habe gehört, dass allein 70.000 Somalier, die im amerikanischen Minneapolis leben, versuchen wollten, nach Kanada zu kommen. Ein anderer will gelesen haben, dass sich als nächstes die Latinos auf den Weg machen, Zehntausende. Man kenne das doch, Migration ziehe Migration nach sich. In Kanada herrscht noch immer weitgehend Konsens darüber, dass es allen nutzt, wenn die Bevölkerung wächst. Nach Russland ist Kanada das zweitgrößte Flächenland der Welt, hat aber mit 36 Millionen Menschen weniger als die Hälfte der Einwohnerzahl Deutschlands. Das macht den Unterhalt des Landes teuer. Straßen, Stromleitungen, Mobilfunknetze, Transport, alles hat hohe Pro-Kopf-Kosten. Mit bis zu 400.000 Einwanderern pro Jahr erlaubt sich Kanada deshalb eine der höchsten Immigrationsraten der Welt. Konsens ist aber auch, dass diese Einwanderung strikt geregelt ablaufen soll. Grob gesagt, als Immigranten kommen nur die in Frage, die das Land braucht, als Flüchtlinge nur die, die wirklich Schutz brauchen. Und beide sollen sich möglichst schnell als neue, stolze Bürger fühlen. Mithilfe des UN-Flüchtlingshilfswerkes haben kanadische Diplomaten über Monate 40.000 Syrer in Camps in Jordanien und der Türkei aufgesucht, um sie dann, meist als Familien, nach Kanada zu holen. Dass vor allem junge Männer, die sich wegen ihrer Fitness in Sicherheit bringen können, für Asylgewährung in Frage kommen sollen, empfinden viele Kanadier als ungerecht. Ratna Omidwar, geboren in Indien, hat sich während ihrer Akademikerinnenkarriere vor allem der Migrationsforschung gewidmet. Im vergangenen Jahr hat Premierminister Trudeau sie zur Senatorin gemacht. Man merkt Omidwar an, wie sehr sie zwei Überzeugungen miteinander versöhnen will. Die erste lautet: Wir sind ein regelbasiertes Land und wir müssen uns auch in Stresszeiten an die Einwanderungsgesetze halten. Nur so können wir das öffentliche Vertrauen aufrechterhalten. Und die zweite? Die Rechtslage muss nicht verändert werden. Auch wenn dies bedeutet, dass der wilde Grenzübertritt noch viel mehr Zuwanderer zur Nachahmung ermuntern könnte. Die Versöhnungslösung sieht Omidwar darin, klarzumachen, dass jeder Asylbewerber zurückgeschickt werde, wenn er keine Verfolgung nachweisen könne. Schließlich sei die Suche nach einem besseren Leben allein keine Eintrittskarte für Kanada und die USA seien kein Failing State. Wer hingegen eine Eintrittskarte bekommt, den begleitet der Staat beim Einleben. Anders als in Deutschland gibt es ein Bundesministerium für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft, das über einen Etat von 2 Milliarden Dollar verfügt. Immigranten kosten uns über Jahre erst einmal viel Geld, sagt der konservative Parlamentsabgeordnete Said Abul Taif, der mit 24 Jahren aus dem Libanon einwanderte. Man müsse dies als Investition begreifen, was wiederum Ehrlichkeit über die begrenzten Ressourcen erfordere. Staatsbürgerschaftskurse, Englischstunden, vernünftige Wohnbedingungen, all dies müsse bereitstehen, funktionieren und finanzierbar sein. Im Welcome Place in Winnipeg, in dem mittlerweile auch Mbaye Sow betreut wird, kann man den Aufwand besichtigen, den die kanadische Strategie bedeutet. In dem lichtdurchfluteten modernen Anlaufzentrum kümmern sich Mitarbeiter um Hilfe bei Asylanträgen, organisieren Wohnungen, Jobs, Krankenversorgung oder Bankkonten. Außerdem vermitteln wir Verhaltensregeln, sagt die Leiterin des Zentrums Rita Chahal. Oft kämen ihre Kunden, wie sie sie nennt, aus Kulturen, in denen es völlig normal sei, seine Frau zu schlagen. Dafür zeigen wir null Toleranz. Zur Anleitung für Kanada gehöre zudem die Mahnung, Kinder nicht allein zu lassen, sich vernünftig zu ernähren und im Winter nicht ohne Mütze und Handschuhe auf die Straße zu gehen. Die intensive Betreuung durch die Integrationshelfer, die oft selbst als Immigranten nach Kanada kamen, dauert so lange, bis die Kunden die kanadische Staatsbürgerschaft erhalten, was nach einem entsprechenden Test binnen weniger Jahre gelingen kann. Wenn Angela Merkel einmal Rat braucht, kann sie gerne vorbeikommen, sagt Chahal selbstbewusst, oder wir fahren mal nach Berlin. Dafür dürften ihre Mitarbeiter bis auf Weiteres allerdings schwerlich Zeit finden. Während sie im Welcome Place sonst pro Jahr 50 bis 60 Ankömmlinge betreuen, berichten sie, seien es bis Mai 2017 bereits über 500 gewesen. Die Bettenplätze reichten schon lange nicht mehr aus. Jetzt hilft die Heilsarmee. Die Frage, wie die Oppositionspartei auf das deutsche Migrationsmanagement schaut, löst im Parlament von Ottawa freundliches Stirnrunzeln aus. Der Grund, warum wir immer großzügig zu Zuwanderern sein konnten, ist, dass wir uns strikt an die Regeln halten, sagt die Fraktionsführerin der Konservativen, Candice Bergen. Und wir sollten nicht den Fehler machen, legitime Sorgen als rassistisch oder engstirnig zu brandmarken. Anders als in den USA werden illegale Einwanderer in Kanada nicht geduldet und vom Arbeitsmarkt absorbiert, sondern verhaftet und abgeschoben. Was diese Strenge unter einer liberalen Regierung bedeutet, schildert die Zeitung Toronto Star in einer Artikelfolge mit dem Titel Caged by Canada, eingebuchtet von Kanada. Demnach saßen im vergangenen Jahr 6.596 abgelehnte Asylbewerber für unbestimmte Zeit im Gefängnis, unter ihnen 201 Kinder. Für Abschiebehaft kennt Kanada kein zeitliches Limit. Wer über keine Papiere verfügt und von seinem Heimatland nicht zurückgenommen werden kann, verbringt unter Umständen Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. »Ich dachte, Kanada sei das beste Land der Welt, deswegen bin ich hergekommen«, sagte Ibrahim Toure, der seine genaue Herkunft aus Westafrika nicht nachweisen kann und deswegen seit über 4 Jahren in Abschiebehaft sitzt, im März zu Reportern des Star. Jetzt denke er manchmal daran, sich aufzuhängen. Mbaye Sow denkt daran, Koch zu werden, eine Familie zu gründen, sein Leben in Manitoba zu verbringen. Wie seine Chancen stehen, weiß er nicht. Anerkannt wird nur etwa jeder Zweite.